Heute geht es um ein Thema, das seit Jahren fasziniert, polarisiert und dennoch oft mehr Fragen offen lässt als Antworten gibt. Es geht um Kryptoassets. Bitcoin, Ethereum, Ripple, digitale Coins insgesamt sind für viele längst mehr als nur ein technologisches Experiment. Manche sprechen bereits von einer neuen Anlageklasse, andere wiederum sehen darin nach wie vor eine reine Spekulationswelle. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Können Bitcoin und Co. angesichts ihrer 15-jährigen Historie nun als seriöse Investments überzeugen? Und ja, welche Rolle spielen Stablecoins in diesem Umfeld? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, ich weiß ja aus unseren Gesprächen, dass dich Bitcoin und andere Kryptoassets trotz der über 15-jährigen Historie und auch HOSS immer noch nicht als ernsthafte Anlageklasse überzeugen. Warum eigentlich nicht?
Ganz einfach, Andreas, weil es für Kryptowährungen nach wie vor keine vernünftige Bewertungsgrundlage gibt. Das ist der große Unterschied zu Aktien oder auch Unternehmensanleihen. In Unternehmen werden reale Gewinne erwirtschaftet. Da wird produziert oder eine Dienstleistung erbracht und es werden vor allem echte Werte geschaffen. Und genau darum gibt es für Aktien eine fundamentale Grundlage der Wertermittlung. Und deshalb kann man auch mit einer Rendite rechnen, die höher ist als der risikolose Zins. Das ergibt sich einfach aus der ökonomischen Logik. All das gibt es bei Kryptos eben nicht. Obwohl es zum Beispiel den Bitcoin schon so lange gibt, wie du gerade genannt hattest, kenne ich nach wie vor keinen Anwendungsbereich, in dem ein überzeugender wirtschaftlicher Nutzen erkennbar wäre. Das ist übrigens auch der Grund, warum Kryptos so extrem volatil sind und es immer wieder heftige Kurseinbrüche gibt. Ein gutes Beispiel war Ende letzten Jahres, da verlor der Bitcoin innerhalb von 7 Wochen um mehr als 30%. In den Anfangsjahren des Bitcoin waren die Kursschwankungen sogar noch heftiger. Da ging es in kürzester Zeit auch mal um 70% und mehr nach unten.
Und das ist eine ganze Menge. Du sagst häufig auch, Kryptos erzeugen keine Cashflows. Warum ist genau dieser Punkt für dich auch ein großes Hindernis für eine faire Bewertung?
Na, eigentlich geht es gar nicht um Ausschüttungen, sondern um das, worüber wir gerade gesprochen haben. Es gibt ja auch Aktien, die keine Dividende zahlen. Trotzdem aber wird in den Unternehmen produziert oder eine Dienstleistung erbracht. Und darum kann man auch mit einer Rendite bzw. Kurssteigerung rechnen, auch wenn keine Dividenden ausgeschüttet werden. Das Problem bei Kryptowährungen ist also nicht, dass sie keine Dividenden, Zinsen oder Ähnliches zahlen, sondern die fehlende wirtschaftliche Basis. Das heißt, dass sie letztlich keine neuen Werte schaffen. Und das führt eben zu den heftigen Kursbewegungen, die man sich ja im Grunde jeden Tag anschauen kann. Irgendwie ist es auch wieder logisch, wenn eine fundamentale Basis fehlt, sind es halt nur noch Spekulationen und Emotionen, die die Kurse vor sich hertreiben.
Ja, und um Kryptos etwas solider wirken zu lassen, wird gerne auch mal der Goldvergleich bemüht. Denn auch Kryptowährungen seien knapp, global handelbar und ein zuverlässiger Wertspeicher, so die Argumentation, Karl. Wie siehst du denn das?
Ja, das mit der Knappheit ist immer ein Argument, das immer wieder gebracht wird. Ich finde es persönlich problematisch. Die Gemälde meiner Kinder sind auch knapp, aber deshalb ist noch lange kein positiver Marktwert garantiert, glaub mir. Im Ernst, das Knappheitsargument wird völlig überschätzt. Preise entstehen immer durch Angebot und Nachfrage und die Knappheit betrifft ja nur die Angebotsseite. Es ist schon richtig, dass das Angebot an Bitcoin begrenzt ist. Der Code legt eine maximale Menge von 21 Millionen Bitcoins fest, die geschürft werden dürfen, wie man das nennt. Aber wenn die Nachfrage ausfällt, etwa weil irgendwelche Sicherheitslücken bekannt werden, was man nie ganz ausschließen kann, kann der Preis trotzdem massiv fallen und im Extremfall sogar auf Null gehen, Knappheit hin oder her. Und der Goldvergleich hinkt gewaltig. Das Einzige, was Gold und Kryptos gemeinsam haben, ist, dass sie beide knapp sind. Aber im Gegensatz zu Kryptowährung hat Gold eine industrielle Verwendung und vor allem einen jahrhundertealten kulturellen Status. Beides sichert immer noch eine gewisse Nachfrage und vor allem gibt es mittlerweile auch eine sehr lange Kurshistorie, in der Gold nie völlig wertlos wurde. Das schafft natürlich schon Vertrauen und Akzeptanz. Das haben eben Kryptowährungen bislang noch nicht.
Okay, ich merke schon, ich kann dich irgendwie nicht aus der kritischen Ecke rausbekommen. Und da hilft sicherlich auch nicht der Blick auf die Eigentümerstruktur bei Bitcoin, oder?
Nee, nicht wirklich. Aber schön, dass du das ansprichst, Andreas. Das ist für mich nämlich eines der größten Probleme, das leider so gut wie nie thematisiert wird. Stattdessen spricht man immer nur von der Dezentralität der Kryptoinfrastruktur, was ja auch richtig ist. Aber trotzdem gibt es unter den Eigentümern eine unglaublich hohe Konzentration. 92% aller Bitcoins werden von nur 2% der Bitcoin-Anleger gehalten. Und bei den übrigen Kryptowährungen ist es ganz ähnlich, teilweise sogar noch schlimmer. Wenn nur einer dieser großen Player umfällt, kann die gesamte Kryptoinfrastruktur kippen. Zwar gibt es auch bei Aktien eine relativ hohe Konzentration des Eigentums in wenigen Händen, aber die ist bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei Kryptowährungen.
Viele meinen, dass Regulierung die Probleme lösen könnte. Karl, glaubst du, dass klare Regeln Kryptoassets irgendwann investierbarer machen?
Ja, jeder Finanzmarkt muss vernünftig reguliert werden, auch Kryptowährungen, sonst herrschen Zustände wie im Wilden Westen. Und es gibt ja auch schon Regulierungen. In Europa die sogenannte MiCA-Verordnung, also Markets in Kryptoassets, und in den USA den sogenannten Genius Act, Guiding and Establishing National Innovation for Stablecoins. Aber das löst das Grundproblem nicht. Durch eine Regulierung wird aus Kryptos noch lange keine vernünftige Anlage mit einer klaren wirtschaftlichen Bewertungsgrundlage.
Aber wenn jetzt Anleger trotz aller geschilderter Risiken dennoch sagen, ich möchte einen Teil meines Vermögens unbedingt in Bitcoin investieren, was wäre dein Rat?
Ich glaube, das Wichtigste ist ein klarer und ehrlicher Blick auf das Risiko. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass ein solches Investment Casino-Charakter hat, mit extremen Gewinnchancen, aber auch dem Potenzial des Totalverlusts. Daraus ergibt sich dann im Grunde alles Weitere von allein, zum Beispiel, dass man auf keinen Fall sein gesamtes Vermögen in Kryptowährungen investieren soll, sondern nur den Teil, von dem man ehrlich sagen kann, dass es zwar ärgerlich wäre, aber kein Drama, wenn er komplett weg wäre. Und da sind die Beträge natürlich bei jeder und jedem unterschiedlich. Für den einen sind das 500 Euro, für den anderen vielleicht 20.000 Euro und für dich vielleicht, Andreas, 100.000, oder?
Nein, 5 Euro vielleicht. Also insofern sind das natürlich Dinge, die jeder für sich selbst entscheiden muss, wie wir es individuell machen können, wenn ich dich richtig verstehe. Ich will noch zu einem anderen Thema unbedingt kommen, lieber Karl. Ich habe eingangs nämlich versprochen, dass wir auch über sogenannte Stablecoins sprechen wollen. Was ist jetzt der Unterschied zu den klassischen Kryptos?
Der wichtigste Unterschied liegt im Preismechanismus. Die Kurse werden nicht wie bei normalen Kryptowährungen frei durch Angebot und Nachfrage bestimmt, sondern sie sind fest an eine staatliche Währung gebunden. Ein Stablecoin soll also immer eine Einheit der Währung wert sein, auf die sie ausgestellt ist, also zum Beispiel auf Dollar oder Euro. Aktuell lauten aber alle relevanten Stablecoins auf den US-Dollar. Im Wesentlichen sind das Tether oder der sogenannte US-Dollar-Coin. Hinter einem Stablecoin steht als Emittent immer ein Unternehmen. Das muss nicht so sein, aktuell ist es aber so. Bei Tether ist es Tether Limited, beim US-Dollar-Coin Circle Internet. Die Unternehmen müssen sämtlich ausgegebene Stablecoins mit sicheren Anlagen unterlegen, etwa mit einem Dollar-Bankguthaben oder kurzfristigen US-Staatsanleihen. Und ganz wichtig, auf Stablecoin-Guthaben werden keine Zinsen gezahlt. Das ist sogar gesetzlich verboten. Damit will man verhindern, dass Stablecoins zu einer ernsthaften Konkurrenz für das staatliche Zentralbankgeld werden. Durch das Zinsverbot sind Stablecoins für die ausgegebenen Unternehmen ein gutes Geschäft, denn für die Anlagen, die sie zur Sicherheit hinterlegen müssen, bekommen sie ja Zinsen. Aber für Anleger ist das Ganze uninteressant. Weder gibt es Zinsen noch eine spekulative Kursfantasie.
Aber warum gibt's denn dann eigentlich überhaupt Stablecoins, wenn sie für die Anleger, wie du sagst, völlig uninteressant sind?
Naja, ganz uninteressant sind sie auch wieder nicht, denn sie können beim Handeln mit anderen Kryptowährungen eingesetzt werden, von denen es ja mittlerweile ja Abertausende gibt. Dabei haben sie die Funktion einer zwischenzeitlichen und risikoarmen Parkmöglichkeit. Stell dir vor, du möchtest von Bitcoin in eine andere Kryptowährung, zum Beispiel den Ether, wechseln. Aber du willst, warum auch immer, Ether nicht sofort, sondern erst später kaufen. ohne Stablecoins müsstest du nun deine Bitcoins erst in eine normale Währung tauschen, um dann später Ether zu kaufen. Das heißt, du müsstest für eine solche Transaktion erstmal die gesamte Krypto-Infrastruktur verlassen und dann wieder einsteigen. Und das ist mit ziemlich hohen Kosten verbunden. Wenn du aber die Erlöse aus dem Verkauf des Bitcoin in ein Stablecoin parkst, erreichst du dasselbe, kannst aber in der Krypto-Infrastruktur bleiben. 70-80% des Transaktionsvolumens von Stablecoin stammen aus solchem Krypto-Trading. Aber dass Krypto-Trader mit dem Handel von Kryptowährungen damit letztlich Geld verdienen, bezweifle ich. Hin und her taschenleer. Das alte Sprichwort, glaube ich, stimmt immer noch bei Krypto. Und ja, die Broker verdienen viel Geld mit den Transaktionen, die langen nämlich bei den Handelsgebühren so richtig zu, und das ist ein Thema, was von vielen Kryptoanlegern nicht wirklich betrachtet wird.
Warum machen wir das eigentlich in Deutschland nicht, oder ist da was an mir vorbeigegangen?
Ja, lass uns mal in dem Zusammenhang nicht über Deutschland sprechen, sondern über Europa. Schließlich haben wir den Euro als Währung. Und da ist tatsächlich was an dir vorbeigegangen, denn es gibt mittlerweile auch einige Stablecoins, die an den Euro gebunden sind. Die haben aber im Grunde überhaupt keine Bedeutung. Der Dollaranteil liegt faktisch bei 100%. Manche sagen, das liegt vor allem am digitalen Euro, den die EZB ja unbedingt als digitales Geld etablieren will. Und das soll eben staatlich sein und nicht privat. Manche sagen, das liegt vor allem am digitalen Euro, den die EZB ja unbedingt als digitales Geld etablieren will. Und das soll eben staatlich sein und nicht privat.
Lass uns doch bitte noch einen weiteren etwaigen Vorteil ansprechen, nämlich den Inflationsschutz. Ich habe gelesen, viele Menschen parken ihr Erspartes in Stablecoins in Ländern mit hohen Inflationsraten, etwa in Argentinien oder der Türkei. Wie bewertest du diesen Nutzen?
Andreas, das ist wirklich eine absolut sinnvolle Verwendung, denn viele
endlich mal.
Ja, als hast du es geschnallt, ne? denn viele Länder, vor allem in Afrika und Südamerika, aber eben auch die Türkei, haben ja schwache Währungen mit extrem hohen Inflationsraten. Mit Stablecoins kann die Bevölkerung ihr Vermögen gegen die Inflation im eigenen Land schützen, denn damit hat man ja die Möglichkeit, faktisch Dollar zu halten, ohne sie als Bargeld unter dem Kopfkissen halten zu müssen, was ja in vielen Ländern auch gemacht wird. Das kann man sich jetzt alles sparen. Ein Smartphone mit einer Krypto-Wallet ist schon genug.
Und wo siehst du die Risiken von Stablecoins?
Die Risiken bei Stablecoins sind mit Ausnahme der Kursrisiken dieselben wie bei jeder anderen Kryptowährung auch. Also da wären Intransparenz und dadurch erhöhte Anfälligkeit für Missmanagement bis hin zu Betrug, Gefahr von Hackerangriffen bis hin zum Problem, dass es keinerlei verlässliche und verbriefte Eigentumsrechte gibt. Denn die sind ja in der Blockchain gespeichert, die ohnehin nur die wenigsten wirklich verstehen. Über ein spezielles Risiko sollten wir aber noch sprechen. Das ist tatsächlich nur bei Stablecoins gibt. Es ist kein direktes Anlagerisiko, sondern ein systemisches Risiko, das mit der Hinterlegungspflicht zu tun hat. Du erinnerst dich, alle privaten Unternehmen, die Stablecoins ausgeben, müssen das mit Anleihen oder Geldmarktpapieren absichern. Das heißt, sie müssen diese Anlagen auch halten. Angenommen, der Kryptomarkt bricht zusammen und Stablecoins werden im großen Stil abgestoßen, dann müssen die Unternehmen auch große Teile ihres Anleihebestands verkaufen. Im Extremfall kann das den gesamten Kapitalmarkt nach unten ziehen. Aktuell ist das aber noch kein Thema. Dafür sind die Volumina zu gering. Stablecoins haben ein Volumen von 300 Milliarden US-Dollar und die US-Staatsanleihen von 30.000 Milliarden US-Dollar. Wir reden also von 1% des Anleihenmarktes. Aber es könnte in Zukunft mal ein Problem werden.
Karl, dann ganz zum Schluss nochmal zurück zum Bitcoin. Wenn der in 10 oder 20 Jahren vielleicht mal bei 1 Million Dollar steht und deine dann erwachsene Tochter dich fragt, Mensch Papa, warum hast du denn so langweilige ETF-Sparpläne gekauft und keine Bitcoin? Was wirst du ihr antworten, Karl?
Ich weiß, ich kenne diese Prognosen, die sind teilweise auch noch viel höher. Aber Andreas, du kannst davon ausgehen, dass meine Tochter nicht so ein Besserwisser ist. Und die wird mir so eine Frage nicht stellen. Also ich gehe wirklich nicht davon aus. Aber im Ernst, ich würde ihr sagen, ich hätte eher mit einem Dollar gerechnet, statt mit 1 Million. Und zweitens würde ich mir erlauben, sie daran zu erinnern, dass Irren eben auch menschlich ist.
Sehr schön. Karl-Matthäus Schmidt zu Kryptoassets und Stablecoins. Bleibt ein spannendes Thema. Natürlich auch ein Thema, wo man sehr viele Meinungen pro und contra austauschen kann. Und das tun wir ja auch in diesem Podcast. Und von daher sage ich herzlichen Dank für deine Sicht der Dinge, lieber Karl. Ja, und neben Krypto-Investments waren ja auch in den vergangenen Monaten Goldanlagen ein großes Thema. Und wer dazu etwas Aktuelles erfahren möchte, dem empfehlen wir die Folge 248, sichere Anlage oder gefährliche Blase, was jetzt bei Goldanlagen wichtig ist. Gold war ja auch ein mächtig starkes Thema im Jahre 2025. Das war's erstmal für heute. Noch der Hinweis, dass der Podcast freitags alle zwei Wochen erscheint, dass Sie uns direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Sie können klug anlegen, auch mit Ihren Freunden und Bekannten teilen, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Ihre Fragen sehr gern an podcast@quirinprivatbank.de. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.